Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Eine neue Ausgabe. Hallo Lothar.
Hallo Dominik, schönen guten Tag nach München.
Ja, liebe Grüße nach Budapest. Wir nutzen diese Ausgabe, um uns um die vielen Zuhörerfragen zu kümmern und machen thematisch da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das heißt, wir versetzen uns zurück zu deinem letzten Pflichtspiel für den FC Bayern am 8. März 2000. Das war in der Champions League gegen Real Madrid. 4-1 gewonnen und du wurdest nach New York verabschiedet, um es mal so zu sagen.
Tja, wunderschöner Abend, aber auch irgendwo ja, eine gewisse Traurigkeit bei mir vorhanden. Natürlich, man wusste, es ist das letzte Spiel für deinen Verein, für den Verein, wo du 12 Jahre unter Vertrag gestanden hast, wo du Meisterschaften, Pokal gewonnen hast, UEFA-Pokal, leider nicht die Champions League, aber die hat ja dann der FC Bayern 2001, ein Jahr später gewonnen, in Mailand nach Elfmeterschießen gegen Valencia. Und nein, es war eine tolle Zeit, es waren viele Erfolge, es waren auch 2 Champions League-Spiele dabei, die dann nicht so erfolgreich waren, aber das Gesamtpaket hat gestimmt und auch das Verhältnis zu den Fans, das stimmt ja bis heute, also 20 Jahre später auch da noch ein sehr guter Kontakt und ja, das gehört dazu, Verabschiedung. Und wenn Real Madrid dann nach München kommt und nicht einfach nur mich zu verabschieden, sondern die wollten ja auch gewinnen in dem Champions League-Spiel. Mhm. Und du gewinnst auch dann noch vor eigenem Publikum ausverkauftes Olympiastadion, 63.000 mit 4-1. Dann glaube ich, kann man sich das nicht schöner wünschen. Also letztes Spiel, Champions League-Spiel gegen Real Madrid und du putzt die weg mit 4-1. Es war eine Riesenmannschaft von Real Madrid. Ich weiß noch, Hierro war dabei, Raul war dabei, Roberto Carlos war dabei und ja, das war eine tolle Atmosphäre. Würdiger Abschied, würde ich sagen.
War es komisch, den Verein zu diesem Zeitpunkt, die Saison war ja noch nicht beendet, zu verlassen?
Ja, gibt's eine kleine Vorgeschichte. Okay. Eigentlich sollte ich ja schon in der Winterpause nach New York wechseln, aber es war, glaube ich, das letzte Champions League-Spiel vor der Winterpause in Eindhoven. Und da hat sich Jens Jeremis und Thomas Strunz, einer hat eine gelb-rote Karte bekommen oder sogar eine rote Karte und der andere hat sich verletzt, irgendwo kurz vor Weihnachten. Und dann kam mir die Idee, Uli Hoeneß darauf aufmerksam zu machen, dass eigentlich die Saison in Amerika, also die Major League Soccer, erst Ende März beginnt. Dann habe ich gesagt, Uli, ich habe es ja nicht eilig, ich brauche keine Vorbereitung in Amerika mitzumachen, wenn ich hier die Vorbereitung mitmachen kann und sogar Spielpraxis bekomme mit einigen Spielen noch und dann irgendwann Mitte März rübergehe nach Amerika, weil in dem Moment konnte ich ja den FC Bayern helfen, weil sich gerade die beiden Spieler, die auf meiner Position, sagen wir mal, so ein bisschen die Nummer 2 und 3 waren, die waren auf einmal nicht, vor allem nicht in der Champions League spielberechtigt, weil der eine da eine rote Karte bekommen hat. Ich glaube, Thomas Strunz und Jeremis hat sich verletzt und somit war das eigentlich eine Idee, die kurz vor Weihnachten von mir an Uli Hoeneß herangetragen worden ist. Uli hat gleich geschaltet, hat sich mit New York in Verbindung gesetzt und hat es dann im Endeffekt so wie immer gelöst zugunsten oder zum Wohle des FC Bayern, dass ich dann eben erst im März gewechselt bin nach diesem Spiel gegen Real Madrid. Es war ja auch noch eine Woche vorher, dieses Hinspiel in Madrid, wo wir auch schon 4-2 gewonnen haben. Und das war eigentlich dann eben ja der komische Zeitpunkt, wo ich gewechselt bin, aufgrund dessen, dass in Amerika die Saison erst Ende März begonnen hat.
Ah ja. Zuhörer Andi fragt, hat die erste Frage heute, haben dir deine Bayern-Kollegen etwas zum Abschied geschenkt und was war das?
Ja, erstens mal hat mir der FC Bayern 4-1 gegen Real Madrid geschenkt.
Hast du mir selber geschenkt?
Sie haben mir was geschenkt, aber glaub mir wirklich, Dominik, ich weiß es nicht mehr was. Mhm. Vom FC Bayern habe ich ein Bild bekommen, das hängt bei mir hier in Budapest im Flur. So eine Collage, wo München in Erinnerung ist, das Olympiastadion, das Hofbräuhaus etc. etc. Und ich weiß jetzt wirklich nicht, was mir die Spieler geschenkt haben. Ich glaube, die Spieler haben mir dann 2 oder 3 Monate später beim Abschiedsspiel zwischen Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft irgendwie ein Geschenk gemacht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ich glaube, das Bild hat dir, oder diesen Bilderrahmen hat dir Franz Beckenbauer übergeben. Weil das Bild haben wir nämlich auf Instagram gepostet. Bin ich mir ziemlich sicher.
Dass ich hab's gesehen, das Bild. Das ist genau das Bild, was du gepostet hast. Ja. Aber das Original, das hängt bei mir hier in Budapest im Flur. Und das war das Original, was mir Franz Beckenbauer überreicht hat.
Ja. Die nächste Frage kommt von Tom. Der fragt, ob du noch Alternativangebote gehabt hast, eventuell aus der Bundesliga.
Nein, mich hatte das eigentlich gar nicht interessiert. Ja. Ich hatte ja eigentlich noch einen längerfristigen Vertrag bis 2001 beim FC Bayern. Und es war einfach so, dass dieses Abenteuer New York mich gereizt hat. Und ich glaube, es war auch Zeit für diese Veränderung. Entweder hätte ich dann, wäre vielleicht besser gewesen, bei Bayern noch 1,5 Jahre gespielt und dann meine Karriere beendet. Aber so, ich wollte es einfach. Ich wollte noch mal was Neues erleben. Sportlich war es natürlich nicht das Highlight, was ich mir vorgestellt habe, obwohl wir trotz vieler Probleme, weil ich unter anderen Voraussetzungen nach New York gegangen bin, da war Bora Milutinovic der Trainer, wo ich gedacht habe, der ist noch Trainer, wenn ich rüberkomme. Und der ist dann entlassen worden. Auch der italienische Sportdirektor Charlie Stilidano ist entlassen worden. Und es waren eigentlich zwei wichtige Menschen für mich, dass ich mir überhaupt überlegt habe, nach New York zu wechseln. Und dann habe ich mich auch entschlossen, mit diesen Jungs was aufzubauen, mit denen ich auch bis heute noch ein persönlich gutes Verhältnis habe. Mhm. Und auf einmal waren die nicht mehr da. Und dann war natürlich im Endeffekt das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, natürlich nicht einen Privatvertrag mit Charlie Stilidano und Bora Milutinovic, sondern mit dem Verband. Und dann war es ein bisschen Kuddelmuddel da drüben. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber trotz alledem, wir sind Meister geworden des Ostens. Da gibt es ja drei Ligen, eine Ostmeisterschaft, eine Mittelmeisterschaft und eine Westmeisterschaft. Mittlerweile haben sie das auf zwei aufgeteilt, Osten und Westen. Früher gab es drei und wir sind dann ostamerikanischer Meister geworden und leider in den Playoffs im Halbfinale an Chicago gescheitert. Aber es gab kein anderes Angebot zu diesem Zeitpunkt für mich. Mhm. Ich wollte auch eigentlich gar keins. Das war ja nicht jetzt eine Entscheidung, dass ich sage, ich muss weg vom FC Bayern. Ich hatte ja meine Position, aber mich hat einfach diese Möglichkeit gereizt, in New York was Neues zu erleben.
Wie war das Leistungsniveau? Weil man hörte dann oft, dass in der Major League Soccer, ja, es ist ein bisschen schlechter, ein bisschen langsamer. Wie war das dann für dich vom Eindruck?
Gedanklich langsamer. Die Spieler waren schon schnell, aber sie wussten halt mit dem Ball häufig nicht das anzufangen, was richtig war. Natürlich, die Qualität kann man nicht vergleichen zwischen der MLS und der Bundesliga. Sie sind zwar ein bisschen näher gekommen, aber das heißt nicht, dass die Bundesliga schlechter geworden ist, sondern auch in Amerika interessiert man sich natürlich über die Grenzen hinaus, was kann man verbessern, man bildet neue Stadien, man bildet Nachwuchsleistungszentren etc. etc. Also ich glaube schon, dass die Major League Soccer zum damaligen Zeitpunkt, würde ich sagen, ja, gutes Zweitliganiveau war. Mittlerweile ist das Niveau schon besser geworden, weil sie auch international viele Spieler nach Amerika holen und aber es war sportlich ein Abstieg auf jeden Fall.
Ja. Und du bist, und wie du gesagt hast, eigentlich war es ein Konzept, also ihr wolltet dort was aufbauen mit dem Verein, um dann dort das auch weiter zu entwickeln, oder? So kann man das
beschreiben. Ja, es waren zwei hochprofessionelle Leute, die Fußball-Ahnung haben, die Fußballfans waren, die Erfolge vorzuweisen hatten. Bora Milutinovic, eine Trainerlegende, er war bei 5 Weltmeisterschaften dabei, mit 5 verschiedenen Ländern und 5-mal Minimum die zweite Runde erreicht. Und es waren jetzt nicht Fußballländer wie Brasilien oder Deutschland, es war Mexiko dabei, es war die USA dabei, soviel ich weiß, war noch Südkorea und Nigeria dabei und den 5. habe ich jetzt vergessen, aber er ist eine Trainerlegende und das hat mich gereizt. Ja, da in New York, wir kommen nach New York, ein Serbe, ein Italiener und ein Deutscher. Die beiden haben schon länger dort gearbeitet und Charlie Stilidano lebt immer noch in New York. Aber ich wollte mit denen was reißen da drüben. Ja, ich wollte Amerika erobern mit diesen Jungs und ich glaube, dass es sogar möglich gewesen wäre, weil das waren Fußballliebhaber, nicht nur Fachleute, sondern Liebhaber. Aber dann kam ein junger Trainer aus Südamerika, den keiner kannte, und irgendjemand aus Osteuropa, der auch im Endeffekt mit Fußball gar nichts zu tun hatte. Und somit, wie gesagt, war das nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber trotz alledem, es war eine tolle Erfahrung.
Für viele ja die absolute Traumstadt. Wie war es für dich, in New York dann auch wirklich zu leben, die Monate?
Also ich bin ganz ehrlich, ich war ein knappes Jahr dort. Die ersten 2 Monate habe ich mir sehr schwer getan, weil alles schneller war, ja, und unzuverlässiger ich, ja, und ja, da musstest halt, wenn du was organisiert hast, zum Beispiel die Couch für die Wohnung, ja, morgens um 9 war der Termin, dann sind die am nächsten Tag nachmittags um 3 gekommen, und also es war schon am Anfang, ja, alles größer, wuchtiger, dynamischer, aber okay, danach habe ich mich richtig wohlgefühlt und wäre auch gerne noch ein Jahr länger geblieben, aber das ging dann aus wirtschaftlichen Gründen für die MLS nicht mehr.
Da hast du eigentlich schon die Frage von Lukas perfekt beantwortet, der nämlich geschrieben hat, was für dich die größten kulturellen Unterschiede zwischen USA und Deutschland waren.
Ja, okay, kulturell alles anders sowieso, aber auch im Fußball natürlich alles anders. Nicht so organisiert, weniger Professionalität. Es war einfach so, wir spielen ein bisschen Fußball, unterhalten die Leute, trainieren, aber es war alles ein bisschen weniger. Und New York ist natürlich jetzt dann wieder eine andere Stadt wie München. Da war alles dynamischer. Und das war dann schon, sagen wir mal, sowas zu sehen. Und nicht nur zu sehen, sondern mal am Wochenende einen Trip nach New York oder mal eine Woche Amerika besuchen. Sondern nee, es war schon, sagen wir mal, so beeindruckend, dass ich sage, oder wie ich schon gesagt habe, dass ich gerne noch mal ein Jährchen gerne verlängert hätte, weil ich gemerkt habe, auch wenn es nur 9 oder 10 Monate in New York lebst, da kannst du nicht alles sehen. Da kommt immer wieder was Neues aus der Erde heraus. Und es war Wahnsinn, aber trotz alledem viele, viele positive Erinnerungen an New York. Und es ist eine tolle Stadt. Und ist natürlich zurzeit auch schlimm, über New York zu reden, wenn man alles so in den letzten Wochen in den Tagesthemen mitbekommen hat.
Ja, ja. Noch eine generelle Frage. Könnte man auf New York beziehen, aber auch auf Budapest? Ist, ob du dir aus deiner Heimat immer etwas hast schicken lassen?
Aus New York waren ja eigentlich regelmäßig Freunde da, weil New York ist ja dann auch eine Stadt, wo man gerne besucht, und wenn man dann auch noch jemanden dort hat, der ein Freund ist, wie ich es war, und ich habe ja auch einige Freunde in Deutschland beziehungsweise in Europa, also die kamen dann schon regelmäßig nach New York, beziehungsweise ich hatte auch meine Reisen nach Deutschland, und somit muss man eigentlich da nicht schicken, sondern man hat sich's mitbringen lassen, beziehungsweise man hat sich selbst mitgebracht, wenn man regelmäßig in Deutschland war. Und das ist eigentlich hier in Budapest genauso. Ich bin ja jede Woche eigentlich bei Sky, na, jetzt die letzten 5 Wochen nicht. Und da muss ich wirklich sagen, vor 5 Tagen. Nein, ich vermisse gar nichts, weil ich habe Freunde, Michael Käfer, ich nenne jetzt einfach den Namen, Feinkostkäfer in München, der Restaurants hat, der einen Supermarkt hat und so weiter. Da habe ich mir vor 2 Wochen, habe ich es mir erlaubt, und zu sagen, die Weißwürste sind ausgegangen, die Nürnberger Rostbratwürste sind ausgegangen, der Weißwurstsenf, der Händelmeier-Senf ist ausgegangen, der Löwensenf ist ausgegangen und so weiter, und auch die bayerische Leberwurst ist ausgegangen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, hör zu, schick mir mal ein bisschen bayerisches Schmankerl. Da habe ich jetzt nicht gesagt, schick mir eine Weißwurst oder Nürnberger Bratwürste, sondern schick mir mal was. War dann Sauerkraut dabei, und die Box ist nach 2 Tagen angekommen und der Kühlschrank ist immer noch halb voll. Also die Box war groß und der Hunger war stark, aber trotzdem, bis heute haben wir es nicht wegputzen können. Und grundsätzlich bin ich ja regelmäßig in München und bringe dann eben die Sachen persönlich mit.
Ja, das kann ich aber nachvollziehen, dass man sich nach den Würsteln hier in Bayern zumindest sehnt.
Es gibt ja sowas zu kaufen hier in Budapest. Es ist ja nicht so, dass man das nicht bekommt, aber nicht die Qualität. Ja, der Löwensenf ist ein Löwensenf, der Händelmeier-Senf ist der Händelmeier-Senf, und eine Weißwurst aus München schmeckt halt anders wie eine Weißwurst, die man hier vielleicht in Budapest kaufen kann. Aber ich muss eins sagen, wir haben eine deutsche Bäckerei hier und die macht sensationelle Brezel.
Ja, okay.
Dann die bringe ich nicht aus München mit.
Nee, die müssen wir das nächste Mal proben, ob die genauso ist. Dann machen wir ein Testessen.
Ja, die Brezel ist besser hier.
Ah, okay, gut.
Aber okay, dann anderes Thema.
Wechseln wir von Brezen und New York zu anderen Themenbereichen. Nick fragt, welche Sportart außer Fußball verfolgst du mit genauso einer großen Leidenschaft und Interesse? Gibt's da was?
Also die gleiche Leidenschaft wie beim Fußball, das gibt's nicht. Also Fußball steht mit Abstand ganz weit oben, aber ich bin natürlich sportinteressiert. Schaue mir zurzeit sehr häufig ehemalige, also frühere Tennisspiele an, weil ich ein riesen Tennis-Fan bin. Mhm. auch durch Boris Becker ein bisschen geworden. Ja, habe auch sehr viele Spiele live gesehen. Wimbledon Endspiel, US Open Endspiel, war in Frankreich dabei ab und zu beim Gucken, in Doha jetzt in den letzten Jahren das eine oder andere Mal eingeladen, mhm, von einem Freund von mir. Aber Tennis schalte ich nicht ab. Leichtathletik interessiert mich. Im Winter natürlich Wintersport, Eishockey, Skirennen, Vierschanzentournee. Da schalte ich schon ein, wenn ich Zeit habe. Aber natürlich nicht mit dieser Leidenschaft, wie ich einen Champions-League-Abend verfolge oder Länderspiele oder Turniere. Und am liebsten bin ich natürlich auch live dabei, auch bei anderen Sportarten. Also ich war bei Skirennen live dabei. Ich war American Football, Amerika. Wir haben vorher uns unterhalten. Mhm. Also auch wenn ich die Regeln nicht unbedingt kannte, aber ich bin zum American Football gegangen. Ich war beim Baseball. Ich war auch bei diesen ganzen Sportarten. Weil ich glaube, wenn man so Sportler oder mit dem Sport so groß geworden ist wie ich, ich habe ja auch nicht früher als Kind nur Fußball gespielt. Ich war Leichtathletik. Ich war im Handballverein. Handball ist übrigens Handball, Basketball, Volleyball, das sind alles mal Sportarten, die mich schon interessieren. Hab Tischtennis sogar gespielt und irgendwann bin ich halt immer doch beim Fußball hängen geblieben und es war, glaube ich, keine schlechte Entscheidung, aber generell bin ich auch in der Breite sehr sportinteressiert und das kommt eigentlich dann mehr auf die Zeit an, die ich, ob ich die habe oder nicht, um dann diese Sportereignisse auch im Fernsehen anzugucken. Mhm.
Heutzutage zocken ja viele.
Aber das Schönste, halt Dominik, ganz ja, kurz, das Schönste, was ich je erlebt habe, war die Olympiade 2012 in London.
Ja.
Genau, das war richtig gut. Da war ich 10 Tage eingeladen von dem Präsident des Judo-Weltverbands. Der lebt hier in Budapest, ist ein guter Freund von mir und er hat mich eingeladen und das war einzigartig. Ich hatte so eine Akkreditierung, wo ich überall hingekommen bin, da bin ich rausgegangen ins Olympiastadion, wo dann ringsherum Schwimmwettbewerbe und Basketball, die US-Mannschaft gespielt hat und abends mit dem Fahrer zurückgekommen nach London ins Zentrum rein, dann war das Beachvolleyball, war dann bis nachts um 12 ja, oder halb 1. Also ich glaube, da habe ich so 25 oder 30 verschiedene Sportarten gesehen, Hockey und alles mögliche. Also das war ein geiles Erlebnis, das muss ich sagen, das war so super und du warst immer mittendrin, ja, also eine tolle Atmosphäre, der Flair, die Freundschaften, die sich nicht nur zwischen den Sportlern bilden, sondern auch zwischen den Zuschauern. Das war ein tolles Erlebnis und ja, das hat riesen Spaß gemacht.
Ich bin 2010 in Vancouver bei den Olympischen Winterspielen gewesen. Deswegen kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Ist es einfach ein anderes Flair, wenn du diese ganzen anderen Sportler, die Sportarten zusammen hast, wohnst im olympischen Dorf, im Gegensatz zu einer Weltmeisterschaft, wo du dann doch abgeschottet bist unter deinen anderen Teamkollegen? Wie würdest du das vergleichen?
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, also die Sportler, die reden miteinander, nicht nur während des Wettbewerbs, sondern die treffen sich automatisch, weil sie können sich gar nicht aus dem Weg gehen in diesem olympischen Dorf. Haben sie dann gleiche Restaurants, leben dann vielleicht in getrennten Häusern, aber man läuft sich eigentlich den ganzen Tag über den Weg und nicht nur beim Wettkampf und eben auch unterschiedliche Sportarten kommen dann zueinander, also der Hockeyspieler zum Handballspieler, der Handballspieler dann zum Volleyballspieler oder der Schwimmer, weiß ich was, zum Fußballspieler, also es ist so viel Bewegung da und ich habe mich schon mit einigen Sportlern unterhalten, die bei Olympiaden dabei waren, sagen, sowas werden sie nie vergessen, weil es ist einfach eine tolle Stimmung und wenn sich Sportler treffen, die verstehen sich ja auch auf Anhieb untereinander und das ist ja gerade das Schöne beim Sport, dass er auch diese Atmosphäre und diese Freundschaften transportiert.
Mhm. Heutzutage spielen ja, oder heutzutage ist ja vor allem viel PlayStation, Xbox sind die Spieler unterwegs. Manche auch Golf, ja, Thomas Müller vor allem. Basti Schweinsteiger ja auch ganz oft Golf gespielt während seiner aktiven Zeit. Gab es bei dir was du in der Freizeit als aktiver Spieler neben dem Fußball gemacht hast?
Tennis. Ich war sogar in einem Tennisverein in München in meiner ersten Zeit, 84 bis 88. Ich glaube, DJK Fasanengarten, also für Fasanengarten auf jeden Fall und DJK, glaube ich. Und ich habe Meisterschaftsspiele gespielt, aber nicht nur ich als Bayern-Profi, sondern auch Wolfgang Gremmler und Norbert Nachtwey. Mhm. Und dann war noch Markus Hörbig dabei, der damalige Pressesprecher. Ja. Und wir haben die DJK Fasanengarten, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gesagt habe, haben haben die Mannschaft verstärkt und die anderen, die Gegner, das war auch immer lustig. Häufig ist ja immer Samstag gespielt worden, am Wochenende, ja. So diese Sommersaison. Ja. Und Samstag war natürlich ein Ding der Unmöglichkeit für uns Spieler des FC Bayern. Wir konnten ja nicht die Bundesligaspiele absagen, dass wir irgendwo in der Kreisklasse im Tennis gespielt haben.
Das wäre auch lustig.
Und dann hat man eben rechtzeitig immer mit den gegnerischen Verein, mit der gegnerischen Mannschaft gesprochen und die waren immer froh, dass sie gegen uns spielen konnten und dann haben wir alle oder die meisten Spiele dann so gelegt, dass wir irgendwann Sonntagnachmittag dran waren, weil da waren wir ja dann zurück vom Bundesligaspiel oder vom Training am Sonntagmorgen und haben dann nebenbei, haben wir in, für einen Münchner Verein, also für Sahnengarten, haben wir dann Punktspiele in der Kreisliga so und so gemacht, auf Platz 1, 2 und 3 oder sonst irgendetwas und Doppel und alles Mögliche und immer so ein geselliges Zusammensein, also hat riesen Spaß gemacht, aber sehr viel Tennis gespielt, gerade so in den 80er Jahren, da war ich, ja, würde ich sagen, schon ein, zwei Mal die Woche auf dem Tennisplatz gestanden.
Hat sich ja dann wahrscheinlich auch klar rumgesprochen, wenn ihr die Spiele dann verlegt habt und dann konnte man natürlich gegen euch dann spielen, das war ja verrückt, oder? Auch da waren bestimmt viele Zuschauer da, wenn man dann gegen dich
Tennis spielt. Ja, es war so, ja, und es war ja im Münchner Raum, also es waren ja keine langen Anfahrtswege und ja, in München, du hast ja entweder 60er oder Bayern-Fans und da waren ganz sicher auch irgendwo ein bisschen Bayern-Fans bei den gegnerischen Vereinen dabei und es war eigentlich immer ganz lustig und ganz gesellig und ja, es hat Spaß gemacht.
Mhm. Wir haben auch eine schöne Frage bekommen zu den Trikots. Ich lese das mal vor. Musst du schmunzeln, wenn du alte Bilder von dir und deinen Teamkollegen siehst mit den etwas weiteren Trikots im Vergleich zu den heutigen eng anliegenden Dress?
Ja, dafür waren unsere Hosen ein bisschen kürzer, ne? Und sieht natürlich heute komisch aus, aber früher, ja, nee, es war einfach Mode. Früher hat man längere Haare gehabt, anderen Haarschnitt, anderer Schnitt bei den Trikots, natürlich wesentlich weiter. Wir hätten aber auch die Slimfit tragen können, weil wir waren schon durchtrainiert. Also da waren auch Sixpacks unter diesen weitgeschnittenen Trikots. Also wir mussten nichts verstecken, aber es war eben so, das war die Mode und ich schmunzel, da hat man recht, man schmunzelt natürlich, wenn man den Haarschnitt und die Trikots sieht, im Gegensatz zu heute, aber es war damals Mode, es war damals, und der Ausrüster ist ja auch mit der Mode gegangen und hat ja auch jedes Jahr irgendwie neues Trikot rausgebracht, aber sie waren schon ein bisschen weiter geschnitten wie heutzutage, das ist richtig.
Bist du jemand, der das Trikot dann lieber in der Hose gehabt hat oder wenn es auf Feld gegangen ist, dann sofort aus der Hose gezogen?
Ja, das kam natürlich dann auch nicht nur auf die Weite an, sondern auch auf die Länge. Ja, und
du musst dann immer reinmachen.
Dann hast du ab und zu ein Trikot gehabt, das war da über die Hose noch gegangen, da hast du es natürlich reingemacht. Aber grundsätzlich habe ich die Trikots eigentlich lieber draußen gehabt, ja. Ist ja später verboten worden.
Ja, da musste man das reinmachen. In dem Trikot-Zusammenhang auch eine Frage von Marco. Welches Trikot von ehemaligen Gegenspielern hast du zu Hause? Wahrscheinlich ein paar. Maradona?
Ja, aber jetzt Maradona auf jeden Fall. Ja. Maradona fällt mir immer wieder ein. Ja. Aber ich habe so viele Trikots getauscht. Ja. Okay. Ruth Gullit von AC Mailand habe ich mal getauscht, das weiß ich. Maradona WM-Endspiel, aber auch seine Trikots von Neapel. Aber bitte frag mich jetzt nicht, welche Spielernamen
ganz viele
das war. Weil, nein, das Problem war, du hast das getauscht. Aber es waren ja noch keine Namen früher drauf gestanden auf dem Trikot. Deswegen weißt du ja eigentlich nicht, von wem welches Trikot ist. Natürlich habe ich Trikot von Real Madrid, von Barcelona, in der italienischen Liga war es ja gang und gäbe, dass man getauscht hat, nicht nur mit Maradona, sondern eben auch mit Spielern von Ascoli und von Empoli und von Lecce und von Bari. Die Vereine gibt es teilweise heutzutage gar nicht mehr. Das ist spielen weit, weit unterklassig. Aber das war damals in Italien gang und gäbe, dass man nach dem Spiel eigentlich das Trikot getauscht.
Mhm. Wir haben ja viel über Maradona auch in den vergangenen Folgen gesprochen, über die Duelle. Und an der fußballerischen Qualität von Maradona besteht natürlich überhaupt gar kein Zweifel. Unser Zuhörer Pascal fragt, was für ein persönliches Bild du von Maradona abseits des Sportes, weil man kennt ja nur die Spieler und gerade von früher so aus den, zum Beispiel aus den Medien oder von Dokumentationen. Und er fragt eben, was du für ein persönliches Bild von ihm hast.
Also wenn ich ihn heute sehe, tut er mir schon ein bisschen leid, ja, wie er sich verändert hat, wie er sich gibt, egal was er da benutzt, das ist alles seine persönliche Sache. Ja, es tut mir weh, so ein Genie so wie heute zu sehen. Ja. Aber wir hatten auch einige Abende zusammen. Er ist ein lustiger, ein geselliger Typ, ein lockerer Typ, nicht arrogant, gar nicht, sondern eher ein Kumpel, wie gesagt, ein Kumpel, ja, der für dich da ist, der auch als Kapitän in Neapel von jedem Spieler geschätzt worden ist, weil er sich immer für die Mannschaft eingesetzt hat. Und ich hatte eigentlich, wenn wir uns dann so nach dem Spiel oder mal am Abend getroffen haben, wir hatten eigentlich immer viel zu lachen und es war nie Stress und nie ein Problem. Und natürlich, gerade wo er dann nach seiner Drogengeschichte wieder nach Europa zurückgegangen ist, er hat in Sevilla nochmal gespielt. Und das erste Spiel, das Sevilla gemacht hat, wegen Maradona, war gegen den FC Bayern. Und wir sind dann für einen Tag sind wir nach Sevilla geflogen. Und da war dann nachts noch eine Party, er mit seinen ganzen Freunden, er wieder glücklich, darf wieder Fußball spielen in Sevilla und so weiter. Und hat es dann krachen lassen bis 6-7 Uhr morgen. Und wir waren mit 3 Spielern insgesamt von Bayern dabei. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Erich Rieber, glaube ich, war damals der Trainer, ob er das verboten hat oder nicht. Auf jeden Fall war Jan Wouters, Raimund Aumann und ich bis morgens irgendwann um 6 Uhr mit ihm und 100 anderen Leuten in einem Raum im Hotel am Feiern, extra für ihn aufgebaut, mit einer Liveband und alles Mögliche dabei. Also da hat er auch auf den Tisch getanzt und natürlich mit nacktem Oberkörper.
Also das ist dann wirklich
eher nicht ich.
Ja. Das ist dann das, was man aus den Dokumentationen auch kennt. Also er wollte einfach auch viel feiern, oder? Jetzt mal.
Ja, her, okay. Spieler feiern ja auch heutzutage gern, aber es geht halt nicht mehr. Aber Diego Maradona würde sich aufgrund dessen, dass er so ein Genie war, würde er sich wahrscheinlich auch das heute herausnehmen, um Spaß zu haben, weil er hat ja immer die Leistung gebracht. Solange dass er gesund war, würde ich jetzt sagen. Ja, bis zur WM 90 war er eigentlich in den 80er Jahren das Nonplusultra im Weltfußball, wie es heute Messi und Ronaldo sind. Und die Leistung hat er gebracht. Vor allem 86 hat er geliefert bei der Weltmeisterschaft in Mexiko. Das war einfach seine Weltmeisterschaft. Und dann in Neapel diese Erfolge. Also wo Diego war, war eigentlich schon Erfolg. Und er hat sich nicht nehmen lassen, eben auch mal vielleicht beim Training ein bisschen zu spät zu kommen und nachts ein bisschen länger zu feiern. Aber er hat Leistungen gebracht und er hat sich nicht raushängen lassen von den Mannschaftskollegen, sondern er hat sich für die Mannschaftskollegen mit eingesetzt. Speziell in Neapel beim Präsidenten, das weiß ich aus einigen Gesprächen mit seinen Mitspielern. Diego war immer für die Mannschaft da. Er hat nicht nur für sich verhandelt, sondern eben auch für die Mannschaft als Kapitän.
Okay. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Chris hat eine, wie ich finde, interessante Frage in die Zukunft gerichtet. Was du noch für Träume und Visionen hast, so für die nächste Zeit? Also was kannst du dir noch so vorstellen, was bei dir noch passiert, ansteht?
Ach, ich nicht mehr so viel wie vor 20 Jahren. Da hat man noch Trainerkarriere gedacht und da habe ich weniger an Fernsehen gedacht, aber das hat sich ja dann alles so ein bisschen verschoben und mir macht da die Geschichte bei Sky sehr viel Spaß. Wir machen auch die Reisen mit als FC Bayern München Botschafter oder als DFL Botschafter Riesenspaß. Ich habe einen Vertrag mit Puma, wo ich auch durch die Welt geschickt werde oder bei Fotoshootings dabei bin oder bei Charity Veranstaltungen. Also es dreht sich ja alles um Fußball und das ist das, was mir Spaß macht. Und deswegen fühle ich mich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich pudelwohl, weil alles, was sich um mich herum bewegt, ist eigentlich so das, was ich am liebsten neben meiner Familie mache, dass ich da Zeit verbringe, ist klar, aber dann bin ich irgendwo im Fußball involviert in verschiedenen Positionen mit verschiedenen Tätigkeiten, aber die machen mir eigentlich alle Spaß und deswegen möchte ich es gerne noch ein paar Jahre so beibehalten und danach einfach ein bisschen kürzer treten.
Mhm. Okay, zum Abschluss habe ich mir noch eine ganz besondere Frage rausgesucht zu einem potenziellen Transfer, also auch was sehr Aktuelles, und zwar von Francesco aus Trentino. Ja, er hat auf Deutsch geschrieben, Inter Mailand scheint großes Interesse an Aubameyang zu haben. Er fragt dich, für dich ein klasse Stürmer, den du gerne bei Inter sehen würdest? Ein Inter-Fan.
Ja, Aubameyang ist ein Superspieler, ein sehr Geschwindigkeitsspieler, weiß, wo das Tor steht, nicht nur bei Dortmund, sondern eben auch jetzt bei Arsenal. Ich glaube, er führt sogar die Torschützenliste an in England. Ist ein Superspieler, übernimmt Verantwortung, ist gereift, auch in seiner Spielweise. Und natürlich kann er auch einer Mannschaft wie Inter Mailand gut tun. Aber ich glaube, dann würde Inter Mailand vielleicht erstmal schon Nachfolger für Martinez suchen, würde ich jetzt so ein bisschen aufgrund der Fragestellung beurteilen, weil Martinez ist ja bei einigen Top-Vereinen,
Barcelona vor allem,
noch größeren Vereinen wie Inter Mailand zum jetzigen Zeitpunkt im Gespräch. Inter hat ja einen großen Namen, nur in den letzten Jahren wenig Erfolg. Und wenn natürlich Barcelona ruft, dann heißt es ja nicht Barcelona ruft, sondern Messi ruft auch. Und dann kann man natürlich einen Spieler ein bisschen verrückt machen. Vor allem Martinez ist ja ein Argentinier. Dadurch Messi noch einen näheren Kontakt. Und wenn das so sein sollte, dann glaube ich, dass Aubameyang diese Lücke schließen könnte, wenn er zu Inter Mailand gehen möchte oder wenn er zu Inter Mailand geht.
Wir werden das beobachten, auch viele andere heiße Transfers oder Transfergerüchte, so muss man es ja benennen. Wir sind bereit, wenn es wieder losgeht, wenn die Transfers vollzogen werden. Und ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ich danke dir für deine Zeit.
Ja, nichts zu danken, Dominik. Ja. Freue mich schon auf nächste Woche, auf die nächsten Fragen.
Gut, dann bin ich beruhigt und sage liebe Grüße nach Budapest. Danke dir.
Alles klar. Danke dir, alles Gute und schöne Grüße an alle Zuhörer.